Willkommen zum IT-Security-Podcast von Kirosec, dem bekanntesten Anbieter von IT-Security-Beratung, Pentests, Red Teaming und Incident Response. In dieser Episode sprechen wir über die Maßnahmen, die unseren Red Teamern das Leben schwer machen. Hierzu sprechen heute Michael Brücke und Hagen Molzer, beides leitende Berater und Projektleiter von Red Team Assessments bei Kirosec, über ihre Erfahrungen aus vergangenen Projekten. Wir wünschen ganz viel Spaß beim Zuhören.
Na Hagen, bist du bereit?
Ja, auf jeden Fall. Hi Micha. Heute sind wir das erste Mal auf uns alleine gestellt. Meinst du, wir bekommen das auch ohne Laila hin?
Ich würde sagen, das wird sich zeigen, aber ich bin erstmal optimistisch. Ich meine, eigentlich ist es ja genauso wie bei unseren Red Team Assessments.
Wo kommt dieser Optimismus her?
Du kennst mich. Zum einen bin ich Optimist und zum anderen haben wir es bislang immer geschafft, irgendwie bei unseren Kunden in die Infrastruktur zu kommen. Und am Ende kann man ja sagen, ein Unternehmen muss ja super viel richtig machen, um irgendwie erfolgreich Angriffe verhindern, erkennen und dann, wenn sie sie erkennen, auch noch richtig reagieren zu können.
Ich glaube, da spielst du auf diese bekannte Asymmetrie an. Die Verteidiger müssen jede einzelne Schwachstelle finden und schließen, während die Angreifer nur die eine Schwachstelle finden und ausnützen müssen.
Ja, genau die.
Es gibt in dem Kontext ja noch diese zweite Asymmetrie, die den Verteidigern so ein bisschen in die Hände spielt und die ein Kollege von uns immer rezitiert. Kennst du die auch?
Du meinst, dass die Angreifer zwar oft irgendwie nur wenige Schwachstellen finden und ausnutzen müssen, sie sich dabei aber keinen Fehler erlauben dürfen, der das Blue Team alarmiert?
Ich glaube, das triffst du genau richtig, genau. Das beschreibt so dieses Spannungsfeld zwischen dem Red und Blue Team im Rahmen von so einem Red Team Assessment, glaube ich, auch schon ziemlich genau und stellt auch einen der Hauptgründe dar, so ein Projekt überhaupt durchzuführen. Meines Erachtens, die Hauptziele von so einem Red Team Assessment sind es ja, die proaktiven und reaktiven Verteidigungsmaßnahmen in einem ganzheitlichen Ansatz gegen Angriffe zu testen. Und die zweite Komponente ist ja, dass in dem Kontext das Blue Team sehr gut herausgefordert wird, weil es, ohne zu wissen, dass es eine Übung ist, mit einem realen Fall die Behandlung eines Sicherheitsvorfalls üben kann.
Stimmt, ich glaube, da sprichst du zwei wirklich wichtige Punkte so aus Blue Team-Sicht an. Ich meine, die Maßnahmen zur Verteidigung gegen einen kompetenten und motivierten Angreifer kann man ja im Wesentlichen in drei Kategorien aufteilen. Zum einen sind da ja die präventiven Schutzmaßnahmen, die erstmal das Unternehmen absichern sollen und Angriffe verhindern sollen. Dann im nächsten Schritt natürlich die Maßnahmen zur Erkennung und Alarmierung von Sicherheitsvorfällen. Also letztendlich Werkzeuge zur Angriffserkennung oder auch die Prozesse zum Melden von auffälligem Verhalten. Und der letzte wichtige Teil ist letztendlich ja die Maßnahmen, die man getroffen hat zur Reaktion. Also alles, was irgendwie nach dem Eintreffen von dem ersten Alarm passiert. Und das heißt, da müssen entsprechende Incident-Response-Pläne vorhanden sein und natürlich auch die notwendigen technischen Werkzeuge zur adäquaten Reaktion.
Ja, lass uns doch mal über ein Red Team Assessment entlang von den typischen Phasen sprechen.
Sollen wir mit der Informationsgewinnung anfangen?
Ich würde vorschlagen, die für dieses Mal auszuklammern. Klar kann man hier als Unternehmen viel richtig machen, indem man die Mitarbeiter anhält, möglichst sparsam mit privaten und insgesamt Daten im Internet umzugehen. Aber in der Vergangenheit hat es uns ja auch bisher relativ wenig gestört, wenn wir in der Informationsgewinnungsphase nur wenig herausgefunden haben. Es wurde dann halt einfach nur im Verlauf des Projekts spannender, weil man ein bisschen mehr im Dunkeln stochert. Aber wir sind eigentlich immer dann zu unserem Ziel gekommen. Dementsprechend würde ich vorschlagen, wir fangen mit dem Initial Access, also dem initialen Zugang zum Netzwerk an.
Klar. Wenn ich so drüber nachdenke, ich meine, in vergangenen Assessments haben wir ja durchaus festgestellt, dass irgendwie die Angriffsfläche im Internet bzw. der Internet erreichbaren Systeme und Dienste sich echt reduziert hat. Das ist schon so eine Sache, oder?
Was glaubst du, woran liegt es?
Zum einen denke ich, dass Unternehmen einfach einen höheren Reifegrad haben, die Red Team Assessments durchführen. Und das bedeutet am Ende natürlich irgendwie auch, dass sie gerade so extern erreichbare Systeme eben besonders auf dem Schirm haben, typischerweise regelmäßig Schwachstellen-Scans und sogar manuelle Pentests auf Anwendungen oder Dienste durchführen lassen. Aber ich meine, schlussendlich bedeutet es ja auch nicht, dass man da jetzt nichts mehr finden kann oder so, aber es wird eben weniger und schwieriger, oder?
Ja, wobei da ist es ja gut, dass wir mit dem ganzheitlichen Ansatz im Rahmen von so einem Red Team Assessment relativ freie Wahl haben, was die Wahl der Angriffsvektoren angeht und was wir da entsprechend betrachten. ganz klassisches Phishing über E-Mail ist ja heute auch oft noch ein Werkzeug, das funktionieren kann.
Schon, ja. Wobei auch da sieht man ja echt eine deutliche Verbesserung. Und wenn man sich so überlegt, was man an Aufwand treiben muss, um letztendlich überhaupt eine Phishing-Mail in das Postfach von einem Opfer zu bekommen, dann merkt man schon, dass sich das durchaus geändert hat. Und selbst wenn dann die E-Mail im Postfach landet, merkt man ja auch regelmäßig, dass die Sensibilität für Phishing, also für dieses Thema, ziemlich hoch ist bei den Mitarbeitern. Und so wirklich verwunderlich ist es ja nicht, weil wenn man sich überlegt, dass Phishing einfach der Klassiker von irgendwelchen Awareness-Trainings ist und ja, viele Kunden sogar einfach regelmäßig Test-Mails und Phishing-Mails an ihre Mitarbeiter schicken, dann ist das natürlich ein Thema, was bei den Mitarbeitern auch sehr präsent ist und die Chance reduziert, damit erfolgreich zu sein.
Absolut. Ist das schon das Hauptproblem bei Phishing aus unserer Angreifersicht oder siehst du noch andere Probleme?
Ich würde sagen, aus Angreifersicht ist es halt so, die richtige Balance irgendwie zu finden zwischen Zielgenauigkeit der Kampagne, also dass sie möglichst viele Leute anspricht, und auf der anderen Seite der Anzahl der Empfänger. Weil je mehr Personen diese Phishing-Mail am Ende empfangen, desto höher ist natürlich die Chance, dass jemand davon auch darauf reinfallen wird. Auf der anderen Seite, bei vielen Mails steigt natürlich das Risiko, dass einer, der diese Mail empfangen hat, sagt, das ist aber komisch, das ist Phishing. Und die zum Beispiel über den Meldebutton im E-Mail-Programm der Security-Abteilung meldet. Und letztendlich, ich meine, du kennst es auch, schlussendlich schickt man eine Phishing-Mail los und hofft irgendwie aufs Beste. Und ja, diese nervenaufreibende Erfahrung lässt ja nie nach.
Ja, das habe ich auch schon erfahren dürfen. Denkst du, das ist einer der Gründe, warum auch reale Angreifer immer mehr von dem klassischen E-Mail-Phishing weggehen und öfter mal den Telefonhörer in die Hand nehmen und die Benutzer anrufen und so Social Engineering-Angriffe durchführen?
Ja, ich denke schon. Ich meine, Phishing bietet ja gegenüber Phishing tatsächlich viele Vorteile und adressiert ja letztendlich auch genau die zuvor beschriebenen Herausforderungen. Also ich glaube, der Riesenvorteil von Phishing aus Angreifersicht ist ja einfach, dass man direktes Feedback bekommt. Also entgegen einer Phishing-Mail ist man ja im direkten Gespräch. Man hat irgendwie die Möglichkeit, mit psychologischen Tricks direkt dafür zu sorgen, dass entsprechende Bedenken oder auch Ängste von dem Opfer adressiert werden und man eben so den Ausgang ja auch aktiv steuern kann.
Stimmt, das hat in der Vergangenheit schon oft sehr gut funktioniert.
Und ich glaube, ein weiterer Punkt bei der Stelle ist ja auch, dass Mitarbeiter einfach für Phishing viel weniger sensibilisiert sind und einfach das Ganze ja teilweise gar nicht oder dann in so einem Nebensatz mitgeschult wird. Und wenn man das mit Phishing vergleicht, ist es ja einfach typischerweise ein Bruchteil davon. Und naja, auf der anderen Seite gibt es eben typischerweise auch da relativ wenig geregelte Prozesse, wie man denn jetzt am Ende letztendlich einen Phishing-Angriff meldet. Im E-Mail-Postfach hat man den Meldebutton, am Telefonhörer hat man den letztendlich einfach nicht.
Ja, aber das ist auch kein Garant dafür, dass so ein Phishing-Anruf immer unter dem Radar des Blue-Teams bleibt. Ich erinnere mich da noch gut an einen Anruf im Rahmen von Red-Team Assessment, bei dem wir uns als Helpdesk, also als Mitarbeiter des Helpdesks ausgegeben haben und den Benutzer entsprechend gebeten haben, ein Stück Software herunterzuladen, um ein Problem zu beheben. Bei der Software handelte es sich um unser C2, also unser Command and Control Beacon. Und der Vorwand, den wir für das Telefonat gewählt hatten, passte perfekt zu einer Großstörung, die der Kunde vor ein paar Tagen tatsächlich hatte. Nachdem wir mit dem White Team abgestimmt hatten, dass wir diesen Pretext nutzen dürfen, haben wir das entsprechend auch getan. Und am Ende von dem Telefonat hatten wir uns dann sehr, sehr gefreut, da wir jetzt zum ersten Mal einen Fuß im internen Netzwerk hatten und damit auch Zugriff auf das Notebook des Mitarbeiters bestand. Leider hat der Benutzer nach dem Auflegen, nach dem Telefonat nochmal reflektiert, sich an die Sensibilisierungsmaßnahmen erinnert und ist dann mit der Information auf das Blue Team zugegangen und hat den Sachverhalt einmal geschildert, was da jetzt gerade in dem Telefonanruf passiert ist. Und nach gut 30 Minuten war der Zugriff auf das interne Netzwerk dann auch schon wieder weg, weil das Blue Team entsprechend reagiert hat und das Notebook eingesackt.
Stimmt, aber ich meine, ich habe ja vorhin das Thema Sensibilisierung angesprochen und wir haben ja später mit dem Kunden gesprochen und da hat er ja gesagt, naja, das ist ein Thema, was sie einfach regelmäßig schulen und die Mitarbeiter auf die Gefahren und Vorgehensweisen von Phishing-Anrufen quasi trainiert werden und eben nicht nur einmal oder nicht in einem Halbsatz, sondern halt regelmäßig. Und das zeigt natürlich schon auch Wirkung.
Ja, das hört sich jetzt nach viel Aufwand für diese Sensibilisierungsmaßnahmen an und die muss man sicher auch kontinuierlich aufrechterhalten. Aber ich denke, es macht sehr viel Sinn, diese Komponente, die viele in der Security-Industrie oft als schwächstes Glied in der Kette bezeichnen, nämlich diese ganz normalen Benutzer, hier mit einbindet. Und plötzlich wird eben aus dem, was man lange ausschließlich oder fast ausschließlich nur als Schwachstelle gesehen hat, eine Komponente, die bei der Angriffserkennung hilft und eben das Ganze zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Rahmen von so einem Angriffs-Lifecycle agieren kann, nämlich halt der Benutzer, der am Anfang von so einer Angriffskette steht. Denn viele Angriffe beginnen mit Social Engineering-Angriffen auf die Mitarbeiter an der Stelle. Und wenn die auf der Hut sind und entsprechend geschult sind, sind diese Menschen die allererste Instanz, die einen so gelagerten Angriff erkennen und auch melden können. Denn die Mitarbeiter sind hier involviert, noch bevor irgendwie ein Antivirus-System, irgendein IDA-System oder das SIEM-System überhaupt eine Chance hat, irgendwas zu sehen. Gold wert ist an der Stelle dann auch, dass sobald der erste Benutzer so einen Angriff meldet, auch alle anderen Mitarbeiter gleich mit zu informieren, dass so eine Angriffswelle eventuell gerade über die Firma hereinrollt, sodass auch andere Mitarbeiter, die vielleicht nicht so auf der Hut wären, jetzt besonders wachsam sind ab diesem Moment.
Klingt natürlich alles mega gut, aber zur Wahrheit gehört halt einfach auch, dass man es am Ende nie hinbekommen wird, irgendwie, dass alle Mitarbeiter zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwie hundertprozentig am Start sind und alle Social Engineering-Angriffe erkennen würden. Und selbst wenn sie sie dann irgendwie erkennen oder ein ungutes Gefühl haben, dann halt auch wirklich noch richtig reagieren. Ne?
Genau. In diesen Fällen ist es, glaube ich, wichtig, den häufig genannten Defense-in-Depth-Ansatz zu verfolgen. Denn wie du schon nahelegst, muss man heutzutage davon ausgehen, dass ein Angreifer, wenn er ausreichend Motivation und Zeit hat, durch Angriffe mit Social Engineering-Techniken irgendwann erfolgreich sein wird. In so einem Fall müssen dann andere Maßnahmen greifen, denn wenn wir uns in dieser Situation befinden, hat der Angreifer halt häufig dann den Perimeter überwunden und den ersten Fuß im internen Netzwerk.
Wenn du es schon ansprichst, lass uns doch übergehen zur nächsten Phase und darüber sprechen, was passiert, wenn wir erfolgreich einen Fuß in die Tür bekommen haben. Denn ich meine, am Ende ist es ja für einen realen Angreifer und für ein Red Team einfach immer oft eine Wundertüte, was einem dann im Internetnetzwerk so begegnet oder erwartet. Und mal kommen wir ganz leicht zum Ziel und manchmal müssen wir uns verdammt anstrengen. Ich meine, das kennst du ja auch selber.
Ja, wohl wahr. Wenn du sagst, wir kommen ganz leicht zum Ziel, was sind denn da aus deiner Sicht so die typischen Defizite, die uns helfen?
Boah, ich glaube so das Größte an der Stelle ist einfach wirklich die Active Directory Domain Struktur. Also das Ding wächst und wächst historisch, da sind oft super viele Schwachstellen drin, irgendwie historische Schulden. Und viele von den Schwachstellen, die da drin sind, sind letztendlich oft leicht ausnutzbar. Und das sind ja wirklich oft irgendwie wirklich so Low-Hanging-Fruit-Schwachstellen. Und wenn man die beheben würde, dann kann man sich halt da schon schnell verbessern.
An welche Maßnahmen denkst du da genau?
Also zum Beispiel das Härten der PKI oder auch das Verhindern von Relaying-Angriffen durch das Erzwingen von Signing und Channel-Binding oder vor allem halt alte Protokolle mal rauswerfen, also NTLM V1 oder auch SMB V1. Das sind halt einfach Sachen, die machen es dem Angreifer schon echt leicht.
Ja, genau. Das sehe ich genauso. Die Schwachstellen und noch viele mehr kann man zum Beispiel mit AD-Audit-Tools wie Pinkcastle oder Purple Knight finden. Die sind zwar eigentlich für die Verteidiger gemacht, werden aber genauso von Angreifern verwendet. Hast du noch andere Maßnahmen, die du empfehlen würdest?
Also eine weitere wichtige, also super wichtige Maßnahme ist eigentlich das Absichern der Administration von der Infrastruktur und damit letztendlich das Einführen von einem ausgereiften Tiering-Modell. Ich meine, du hast darüber letztens eine Podcast-Folge bereits ausführlich aufgenommen und drüber gesprochen. Vielleicht greifen wir es hier einfach ganz kurz auf. Willst du kurz ein paar Sätze dazu sagen?
Ja, gerne. Die Grundidee hinter so einem Tiering-Modell ist, dass man die IT-Infrastruktur in mehrere Tiers unterteilt. Klassisch sind es 3 Tiers, das können aber auch mehr oder weniger sein, je nachdem, wie die Umgebung entsprechend aufgebaut ist. Anschließend ergreift man ganz, ganz viele Maßnahmen, um die Administration dieser Tiers abzusichern. Insbesondere für das sensibelste Tier, das ist das Tier mit dem höchsten Schutzbedarf, das Tier 0, zu dem zum Beispiel die Domain-Controller gehören, die PKI gehört da rein, alle Systeme, auf denen Konten mit Domain-Admin-Berechtigungen verwenden, gehören da rein und auch der neue Verzeichnisdienst Entra-ID, der ja oft parallel zu so einem regulären Active Directory betrieben wird, all das gehört da rein. Und wenn wir als Angreifer dann im Rahmen von so einem Social Engineering Angriff zum Beispiel erfolgreich sind, landen wir ja meistens im sogenannten Tier 2. Also das ist da, wo sich die ganzen Benutzer tummeln, die regulären Clients drin sind. Und dementsprechend ist es das am wenigsten sensible Tier. Und jetzt ist uns die Aufgabe gestellt, dass wir uns von diesem Tier 2 erstmal Richtung Tier 1 und dann Richtung Tier 0 hocharbeiten. Und wenn wir uns an die letzte Podcast-Folge zu dem Tiering-Modell entsprechend erinnern, dann ist das grundlegende Designziel von dieser ganzen Übung ja, verschiedene Maßnahmen umzusetzen, um tierübergreifende Kompromittierung möglichst zu erschweren.
Ja, wohl wahr. Ich meine, in vergangenen Projekten hatten wir echt schon das ein oder andere Mal, wo wir so ein total ordentlich durchgezogenes Tiering-Konzept hatten. Und da beißt man sich als Red Team schon die Zähne dran aus. Und das hat uns ja wirklich das Lateral Movement, also die Ausbreitung im internen Netz oder auch einfach diverse Privilege Escalation Schwachstellen und Angriffe im AD merklich erschwert.
Oh ja. Je besser und strikter dieses Tiering-Modell entsprechend umgesetzt ist, desto weniger Wege gibt es Richtung Tier 1 und Tier 0. Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass wir in Tier 2 starten nach dem Initial Access. Und dementsprechend dauert das alles viel länger, also unsere laterale Ausbreitung im Netzwerk. Wir müssen viel mehr mit der Infrastruktur interagieren, weil wir uns viel mehr innerhalb der Tiers aufhalten müssen, bevor wir es in die nächste Ebene schaffen, nenne ich es jetzt mal. Wir müssen mehr Schwachstellen ausnutzen und durch all diese Faktoren hat das Blue Team viel mehr Zeit, uns zu erwischen, weil wir halt unser Ziel vielleicht erst nach 4 Wochen erreichen und nicht schon irgendwie nach dem 3. Tag nach dem Initial Access. Und je länger diese Zeit ist, je höher ist das Risiko, dass auch wir oder reale Angreifer dann irgendwann mal einen OPSEC-Fehler machen. Also einen Fehler machen, der dafür sorgt, dass man bemerkt wird einfach.
Meinst du mit dem OPSEC-Fehler den korrigiere ich später Tippfehler, den uns mal beinahe das Red Team verhagelt hätte?
Interessant, dass du darauf ansprichst. Das Beispiel oder der vergangene Fall hier war, wir haben uns bestimmt schon an die 3 Wochen unbemerkt in einem Kundennetzwerk rumgetrieben, konnten irgendwann dann einen SCCM-Server kompromittieren, beziehungsweise einen Administrator dieses SCCM-Systems kompromittieren und haben dann einen entsprechenden Task angelegt, den wir auf ein Device ausrollen wollten, was unser nächstes Ziel war, um entsprechend lateral dahin springen zu können. Und beim Anlegen des Tasks ist uns ein entsprechender Typo passiert. Die Benamung des Tasks hat nicht mehr zum Schema gepasst, wie die anderen Tasks auch hießen, und dann hat es 1,5 Tage gedauert, bis der Admin darauf aufmerksam wurde, hat sich gewundert, was das da soll, hat sich das dann detaillierter angeschaut, um rauszufinden, was dieser Task macht, und er fand das alles komisch, berechtigterweise. Der hat es dann entsprechend eskaliert, ging ans Blue Team. Das Blue Team hat seine seine Incident Response Maßnahmen entsprechend eingeleitet, und die konnten das dann eben auch entsprechend einem Angreifer zuordnen, der sich scheinbar im internen Netzwerk hier aufhält. Und sie haben verschiedene Maßnahmen ergriffen, aber eben nicht alle. Und verschiedene Backdoors, die wir im Vorfeld an verschiedenen Stellen platzieren konnten und andere Benutzer, die wir im Vorfeld kompromittieren konnten, wurden nicht erkannt, wodurch wir weitermachen konnten.
Und ich meine, für uns war das einfach natürlich super. Wir hatten weiterhin Zugriff aufs interne Netzwerk. Wir konnten von da aus weitermachen. Und der Fall zeigt natürlich einfach, wie wichtig es bei der Reaktion ist, dass man halt eine umfassende Analyse macht und wirklich alle bestehenden Zugriffe, alle bestehenden Verbindungen auf das Netzwerk durch die Angreifer identifiziert und so eine Chance hat, das tatsächlich umfassend einzudämmen.
Ja, genau. Das war eine schöne Möglichkeit für das Blue-Team, die Reaktion auf so einen Sicherheitsvorfall unter, in Anführungsstrichen, realen Bedingungen zu trainieren. Und das hat dem Blue-Team an der Stelle sehr viel gebracht.
Absolut, sehe ich auch so. Wenn wir nochmal beim Tiering-Modell gedanklich bleiben, welche Maßnahmen würdest du sagen, beeinträchtigen uns neben dem Tiering-Modell noch am meisten?
Um die Begriffe kurz zu erklären, die klassische Netzwerksegmentierung mit Netzwerk-Firewalls, das ist das, was man typischerweise kennt und seit vielen Jahren macht. Also man hat an Segmentgrenzen Netzwerk-Firewalls, die bestimmten Netzwerkverkehr erlauben und verbieten. Beim Ansatz der Mikrosegmentierung bringt man das Firewall-Regelwerk auf das jeweilige Betriebssystem und schränkt hier ein, was erlaubt ist und was verboten ist. Und für einen dieser Ansätze kann man sich jetzt auch im Kontext von dem Tiering-Modell entscheiden, vor allem administrative Netzwerkzugriffe nur noch zukünftig von dort zu erlauben, von wo es auch wirklich nötig ist. Denn durch das Tiering-Modell ist ja klar definiert, wer von wo, was und wie die entsprechenden Systeme administriert. Und dementsprechend ist es jetzt viel, viel einfacher, nach Least Privilege die entsprechenden administrativen Netzwerkzugriffe tatsächlich auch einzuschränken, als das früher war, als eben die Admins über verschiedene VLANs verteilt waren. Es war nie klar, wer macht jetzt genau was, wann, wo. Das ist jetzt viel klarer geregelt und kann dementsprechend auch viel klarer eingeschränkt werden.
Du meinst quasi dadurch, dass man leichter identifizieren kann, welche relevanten Kommunikationsbeziehungen zwischen den einzelnen Systemen bestehen müssen, kann man letztendlich dieses Least Privilege-Prinzip viel einfacher umsetzen. Richtig?
Ja, genau. Und generell gilt, wenn man das dann alles entsprechend gut hinbekommen hat, dass Systeme, die ein Angreifer nicht erreichen kann, er halt typischerweise auch kaum noch angreifen kann. Im Zusammenspiel mit dem Tiering-Modell grenzt es dann eben die Möglichkeiten eines Angreifers für Lateral Movement oder Privilege Escalation Angriffe ganz, ganz drastisch ein.
Sind wir wieder bei dem Defense-in-Depth-Prinzip quasi, ne? Wenn das Tiering-Modell an der Stelle dann doch versagt, weil Schwachstellen drin sind, dann kann einem an der Stelle natürlich irgendwie die Netzwerkfilterung dann nochmal reingrätschen als Angreifer und erfolgreich verhindern, dass auf das System zugegriffen wird.
Ja, genau. Da kann eben die beispielsweise Mikrosegmentierung sich als weitere Zwiebelschale um dieses ganze Schutzkonzept herumlegen und dafür sorgen, dass auch diese Reste, die man im Vorfeld vielleicht nicht beheben konnte, für den Angreifer nicht ausnutzbar sind, obwohl sie da sind, weil er sie eben nicht erreichen kann.
Du warst ja auch an dem Projekt beteiligt, wo uns das damals ordentlich dazwischen gefunkt hat. Willst du da kurz mal ein bisschen was zu erzählen?
Ja, gerne. Durch einen Verstoß gegen das Tiering-Modell konnten wir von Tier 2 aus einen Tier 1-Admin kompromittieren. Und zwar war das so, dass der Tier-1-Admin auf einem zum Tier 2 gehörenden Citrix-Server, das war ein allgemeiner Terminal-Server, angemeldet war, auf den wir mit unserem regulären Benutzer, mit dem wir in dem Projekt gestartet sind, Zugriff hatten. Und laut Bloodhound hatten wir, nachdem wir diesen Benutzer, also diesen Tier-1-Admin kompromittiert hatten, eigentlich auch weitreichende Rechte auf ganz vielen weiteren Tier-1-Systemen. Nur hat sich jetzt dann am Ende herausgestellt, dass wir die alle gar nicht nutzen konnten, weil von unserem Initial Foothold, also von dort, wo wir die Angriffe starten und dem Citrix-Server, auf dem wir entsprechend Zugriff hatten, keines dieser anderen Systeme, auf die dieser Tier-1-Admin administrative Rechte hat, übers Netzwerk erreichen konnten. Somit hatten wir quasi Rechte auf ganz viele Systeme, die uns auch super viel weitergebracht hätten im Rahmen von dem Projekt, aber wir konnten sie alle nicht erreichen, wodurch wir entsprechend auch nicht weiterkamen.
Ja, das war mega nervig.
Ja, total. Und im Endeffekt kamen wir dann vor Projektende auch tatsächlich nicht weiter. Im Rahmen von dem ganzen Projekt, rückblickend betrachtet, haben wir nicht eine einzige RDP-Verbindung von irgendwohin nach irgendwohin öffnen können, um eben Lateral Movement zu betreiben, weil der Kunde über Mikrosegmentierung RDP infrastrukturweit ausschließlich aus dem Netzwerk erlaubte, wo sich die Admins befinden. Und auch alle anderen Ports und Dienste, über die zu typischerweise Lateral Movement gemacht wird, waren genauso wenig erlaubt. Von daher hatten wir zwar einen Benutzer kompromittiert, der wirklich weitreichende Rechte hatte, wir konnten sie aber nicht im Ansatz nutzen.
Ja, einfach und doch so wirkungsvoll, würde ich sagen.
Genau, und für den Kunden war dieses Projekt auf jeden Fall eine schöne Bestätigung, dass die Hausaufgaben, die er in den Jahren zuvor gemacht hat und die Maßnahmen, die er umgesetzt hat, auf jeden Fall auch Wirkung gezeigt haben.
Absolut. Ich meine, am Ende bedeutet es ja auch dann trotzdem für ihn nicht, dass seine Infrastruktur jetzt irgendwie bulletproof ist. Ich meine, als Pentester hat man in derartigen Projekten ja einfach eine zeitliche Limitierung. Je nach Motivation hat ein realer Angreifer eben diese halt nicht und kann sich die Zeit nehmen. Und ich meine, du hast ja so einen Spruch, der passt dir vielleicht ganz gut. Man muss nicht schneller sein als der Bär. Es reicht einfach nur, schneller zu sein als alle anderen. Wenn man das auf die Situation mal überträgt, dann kann man da vielleicht sagen, letztendlich, wenn sich die Angreifer die Zähne an der Infrastruktur schon ausbeißen, suchen sie sich hoffentlich einfach einfachere Ziele.
Ja, apropos andere Ziele, du machst doch auch gerade ein Red Team Assessment mit einer Besonderheit.
Spielst du darauf an, dass der Kunde vollständig Cloud-only unterwegs ist?
Ja, genau.
Ja, das ist definitiv eine Herausforderung, vor allen Dingen, wenn der auf der grünen Wiese startet sich von Anfang an Gedanken gemacht hat. Das sorgt durchaus für neue Herausforderungen. Natürlich sowohl für das Unternehmen, aber natürlich auch für uns oder auch reale Angreifer.
Wie meinst du das?
Naja, so ganz banale Sachen wie das, was wir schon angesprochen haben, halt diese historischen Altlasten im AD fallen zum Beispiel weg. Und am Ende ist es ja so, wenn sich die Systeme in die Cloud bewegen oder halt wirklich tatsächlich alle Systeme in der Cloud sind, dann fällt die Schutzfunktion des Perimeters weg. Früher hatte man halt die Situation, man musste es ja irgendwie erstmal ins interne Netzwerk schaffen, bevor man überhaupt irgendwelche Angriffe auf Benutzer oder derartiges durchführen konnte. Und heute steht mit der Cloud natürlich die Angriffsfläche direkt für jeden mit einem Internetanschluss erreichbar im Netz. Und das bedeutet in der Konsequenz natürlich, wenn ich es schaffe, eine Identität unter meine Kontrolle zu bringen, also ein Benutzerkonto, dann habe ich damit möglicherweise weitreichenden Zugriff. Und umso wichtiger ist es natürlich, diese Identitäten entsprechend abzusichern.
Und deswegen ist der Einsatz von Phishing-Resistant MFA so wichtig, richtig?
Ja, ich meine, wir hatten ja am Anfang den Fall, wo du gesagt hast, hey, wir haben versucht, jemanden per Social Engineering auf einen Citrix zu locken und dann dort über unseren selbst entwickelten Phishing-Proxy quasi seine Credentials und den Zugriff abzugreifen und MFA zu umgehen. Da gab es ja die Situation, dass der Kunde tatsächlich weitreichend Windows Hello for Business eingesetzt hat, was ja eine phishing-resistente MFA-Methode ist. Und dementsprechend hatten wir da die Situation, dass wenn wir dem Kunden gesagt haben, hey, geh doch mal auf diese gefakte Webseite, gib mal deinen Benutzernamen und Passwort ein und danach mach MFA, dass er schon gesagt hat, ich kenne mein Passwort irgendwie gar nicht, ich melde mich hier immer mit so einem PIN an. Also das ist dann zwar nicht am Ende das, was Phishing-Resistant MFA ausmacht, aber letztendlich durchaus für Schmunzeln bei uns gesorgt hat.
Ja, das war eine interessante Erfahrung. genau. Ein weiterer Punkt, den man hier entsprechend umsetzen kann, um gegenzuwirken, ist in der Office 365-Welt zum Beispiel mit strikten Conditional Access Policies zu arbeiten. Die sollten so konfiguriert sein, dass ausschließlich der Zugriff von Entra-ID-gejointen Geräten erlaubt ist. Auch das ist eine sehr, sehr wirksame Maßnahme.
Absolut. Ich meine, jetzt haben wir jetzt sehr viel über proaktive Gegenmaßnahmen gesprochen, um einfach im Vorfeld einen Angriff zu verhindern oder zumindest deren Auswirkungen einzuschränken. Lass uns doch auch noch drüber sprechen, wie es weitergeht, wenn letztendlich diese Maßnahmen versagen.
Ja, für diese Fälle sollte man verschiedene technische Maßnahmen zur Angriffs- und Anomalieerkennung implementiert haben. Die sollten alle wichtigen Teile der Infrastruktur abdecken.
Zum Beispiel?
Ja, das ist ganz klassisch, dann eben ein Antivirus und oder ein EDR-System auf den Clients und auf den Servern, die danach schauen, ob auf den in den jeweiligen Betriebssystemen Angriffe oder auffälliges Verhalten anfällt und dann entsprechend alarmieren. Dazu, super wertvoll, ist eine entsprechende Angriffserkennungslösung im Active Directory, typischerweise in Form von Agenten auf den Domain-Controllern, die dann Angriffe auf die Domänenauthentifizierung zum Beispiel oder generell in der Domäne einfach erkennen oder Lösungen, die das gleiche oder ähnliche in Cloud-Umgebungen tun. All die Systeme haben die Aufgabe, Angriffe oder nicht normales Verhalten zu erkennen, zu alarmieren und manche blockieren diese Angriffe dann entsprechend auch. Und all diese Lösungen sind bei Kunden, die Red Team Assessments mit uns machen, heute häufig Standard und die bremsen uns wirklich, wirklich merklich ein, weil wir in unseren Angriffen deutlich selektiver vorgehen müssen, deutlich vorsichtiger sein müssen, um eben nicht eine oder mehrere dieser Lösungen tatsächlich zu triggern.
Ja, wir leben da als Red Teamer schon stetig mit der Angst, dass eine der Lösungen dann doch den Angriff erkennt, obwohl man wirklich irgendwie versucht hat, an alles zu denken, trotz aller Vorsicht, trotz der ganzen Vorbereitungen, die man in Testumgebungen gesteckt hat. Naja, und dann kommt am Ende doch die eine Erkennung, doch der eine Alarm, der geworfen wird. Und ja, das ist schon so eine stetige Angst, würde ich sagen.
Ja, aber in vergangenen Projekten hat sich gezeigt, dass ein Alarm auch noch längst nicht bedeutet, dass man als Red Team tatsächlich auffliegt.
Ja, klar. Ich meine, wenn keiner den Alarm mitbekommt, dann wird auch nichts passieren. Und auf der anderen Seite, ich meine, selbst wenn der Alarm gesehen und behandelt wird, bedeutet das ja für einen Angreifer oder auch für einen Red Teamer am Ende ja nicht, dass man tatsächlich draußen ist.
Warum?
Naja, ich meine, wir hatten es vorhin schon mal. Zunächst muss ja erstmal ermittelt und bewertet werden, ob es sich überhaupt um tatsächlich einen Angriff oder einen False Positive handelt. Und dazu benötigt man entsprechendes Wissen über die Umgebung. Das heißt, man muss wissen, was ist in der Umgebung in Anführungsstrichen normal.
Hast du da ein konkretes Beispiel?
Wir hatten ja mal den Fall, da wurde der Aufbau von einer TeamViewer-Verbindung alarmiert. Und das kann natürlich ein Zeichen für einen Angriff sein. Insbesondere dann, wenn TeamViewer halt nicht genutzt wird in diesem Unternehmen. Aber wenn natürlich TeamViewer regulär für Support-Prozesse verwendet wird, dann sind das reguläre Verbindungen und dann zu unterscheiden, ist jetzt diese eine TeamViewer-Verbindung nicht eine legitime oder eine, die von einem Angreifer durchgeführt wird, dann wird es schon schwierig, entsprechend das Ganze zu bewerten.
Ja, das ist logisch.
Und schlussendlich geht es ja darum, mit sinnvollen Prozessen und Werkzeugen letztendlich eine erste Triage zu machen und in einem ersten Schritt zu prüfen, ob es sich tatsächlich um einen Vorfall handelt oder nicht. Und anschließend, wenn man dann sagt, ja, okay, da müssen wir uns tatsächlich drum kümmern, alle Einfallsvektoren zu identifizieren und den Vorfall vollständig einzudämmen.
Ja, und was es bedeutet, wenn Persistenzen der Angreifer übersehen werden, konnten verschiedene Red Team-Kunden von uns schon miterleben. Das war eine schöne Erfahrung für sie und hat gezeigt, dass welche Aspekte der Incident-Response-Prozesse gut funktionieren und wo noch Verbesserungsbedarf besteht, wo dunkle Flecken sind und so weiter.
Wohl wahr. Ich gucke gerade auf die Uhr und ich glaube, wir haben schon relativ viel Zeit auf der Uhr. Von daher würde ich sagen, zum Thema IR-Übung wollen wir sowieso noch eine eigene Podcast-Folge machen. Wir klammern es einfach für den Moment aus und gehen nicht weiter darauf ein, würde ich sagen.
Ja, und zum Thema Incident Management und Forensik gibt es ja auch schon eine eigene Folge.
Das heißt, wir sind eigentlich durch, oder?
Ja, ich würde schon sagen. Zusammengefasst kann man sagen, dass man als Verteidiger sehr viele Stellschrauben hat, an denen man drehen kann, um es dem Red Team und damit auch realen Angreifern deutlich schwieriger zu machen. Besonders die proaktiven Maßnahmen versetzen eine Organisation oft überhaupt erst in die Lage, Incident Response machen zu können in einem realen Fall. Denn wenn ein Angreifer nach dem Initial Access nur 2 oder 3 unauffällige Schwachstellen ausnutzen muss, um sein Ziel zu erreichen, kann es sein, dass er das schafft, bevor irgendjemand darauf aufmerksam wird. Je länger er sich aber in der internen Infrastruktur aufhalten muss, um Schwachstellen zu finden, sich auszubreiten, die auszunutzen, desto größer ist die Chance, dass er dabei Fehler macht und Alarme auslöst oder anders irgendwie auffällt. Und genau da entsteht dann die Möglichkeit, ihn zu erwischen und mit hoffentlich geeigneten Incident-Response-Maßnahmen zu bekämpfen und ihn letztendlich aus dem Netzwerk zu werfen, bevor er sein Ziel erreicht.
Also ich würde sagen, schöner hätte ich es nicht zusammenfassen können. Damit bleibt uns ja eigentlich nur noch, uns fürs Zuhören zu bedanken. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Auch von mir, vielen Dank, tschüss.
Das habt ihr doch super ohne mich hinbekommen. Das war die 11. Folge unseres IT-Security-Podcasts. Wenn Sie sich weiter informieren möchten, schauen Sie gerne rein auf www.kirosec.de und seien Sie gespannt auf die nächste Folge.